Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Der Hype um Kryptowährungen, ja, der ist ungebrochen, doch lässt sich damit wirklich Geld verdienen? Und wie funktionieren Bitcoin und Co. überhaupt? Der Blockchain-Experte der RBI, der Gernot Prettenthaler, der gibt heute Auskunft darüber in Raiffeisen Live. Er räumt mit Mythen auf und sagt mir, ob sich eine Anlage in Kryptowährungen wirklich rentiert. Und es freut mich sehr, dass er jetzt da ist, der Gernot. Hallo Gernot. Fangen wir mal gleich mit dem Begriff der Kryptowährung an. Was ist eine Kryptowährung eigentlich?
Danke für die Einladung und hallo. Ja, Kryptowährungen, das ist ja schon mal das erste spannende Thema, weil man eigentlich von umgangssprachlich Kryptowährung sagt, auch Cryptocurrencies aus dem Englischen, im engeren Sinn, und wir in der Bank sind ja da immer sehr präzise, ja, kann es keine Währung sein, weil eine Währung kann nur von einer Zentralbank ausgegeben werden. Bei Kryptowährungen spricht man eigentlich per Definition von Blockchain-Projekten, die Tokens ausgeben, Tokens, die sozusagen Werte oder Rechte verbriefen und die dann auch handelbar sind und somit käuflich erwerbbar sind. Das ist eigentlich das, was per Definition hinter Kryptowährungen sich verbirgt.
Ja, schon in den ersten Momenten spürt man, du bist voll in der Materie drin. Jetzt sitzt dir einer gegenüber, der mit Kryptowährungen gar nichts zu tun hat. Also halt mal das Gespräch möglichst einfach. Wie lange bist du dann in dem Ganzen schon drin?
Ich bin noch gar nicht so lange dabei. Und bin, wie man sieht, ja auch nicht ein Digital Native, also ich bin nicht der Jüngste. Das heißt, es gibt ja Hoffnung, dass man auch im fortgeschrittenen mittleren Alter sich mit dem Thema durchaus auseinandersetzen kann. Ich bin seit 5 Jahren im Themenfeld Blockchain unterwegs. Wir bei Raiffeisen spannen den Bogen breiter, sagen jetzt nicht nur Kryptowährungen ist das Thema, sondern die dahinterliegende Technologie Blockchain ist das Thema, das uns gesamthaft interessiert. Aber natürlich ist die allgegenwärtige Frage immer, die wichtigste Frage ist, wie geht man als Bank mit Kryptowährungen um? Was kann man dem Kunden da mitgeben auf die Reise, mitgeben für seine Entscheidungen? Aber die Technologie dahinter ist mehr als nur Kryptowährungen. Ja? Wir sagen immer sehr salopp und das auch in den Vorstandssitzungen, man muss nicht Bitcoin lieben, um Blockchain zu mögen. Das heißt, es gibt eine Imparität, die man auch mitnehmen muss. Ne?
Wir tauchen auch gleich tiefer ein ins Thema. Müssen wir aber zuerst uns um die Begrifflichkeiten auch kümmern. Wo unterscheiden sich jetzt diese Kryptowährungen von der traditionellen Währung, die so gängig ist und die man kennt?
Ja, bei den traditionellen Währungen wie dem Euro gibt es ja Notenbanken, die Europäische Zentralbank, die ÖMB ist als lokaler österreichischer Zentralbankanbieter, die diese Währungen auflegen. Diese Währungen sind gekoppelt an wirtschaftlichen Entwicklungen. Bin jetzt kein Makroökonom, aber in Wahrheit spiegelt sie ja die Wirtschaftsleistung des Euroraums wider. Während man bei Kryptowährungen ganz klar sagt, das sind digitale Repräsentationen auf einer Blockchain, also dezentral organisiert, die Projekte abbilden. Das reicht von Bitcoin als erste Blockchain, die verwendet wird und die auch sozusagen eine Währung begründet hat, bis hin zu Blockchain-Projekten, die Memes abbilden, so wie die Dogecoin. Da ist jetzt nicht wirklich was dahinter, außer ein Hype um Elon Musks Tweets, der halt immer wieder das pusht. Aber es gibt Leute, die daran glauben. Angebot und Nachfrage in Reinkultur und da wird dann auch damit gehandelt.
Jetzt musst du es für mich, Gernot, ein bisschen einfacher machen und ein bisschen runterbrechen. Also Blockchain und Kryptowährung, die sind nicht das Gleiche, hängen aber irgendwie miteinander zusammen?
Ja, jede Kryptowährung findet auf einer Blockchain statt. Eine Blockchain ist eine Technologie, wo man Informationen in Blöcken aufteilt. Also da ist Name wirklich Programm. Ja. Am leichtesten stellst du dir vor, du hast so ein Notizbuch mit Ringen. Ja. Jede Seite in dem Notizbuch ist ein Block, der wird beschrieben mit Information. Und am Ende wird sozusagen ein Code festgelegt. Der ist dann kryptografisch. Aber das lassen wir mal mit Einfachheit aber weg. Und dieser Krypto-Code am Ende ist gleichzeitig das erste Symbol, was auf der nächsten Seite ist. Das heißt, die sind verlinkt, dargestellt durch diese Ringe. Das heißt, man kann da eigentlich nichts fälschen. Die Abfolge der Information, wie sie geschrieben wird, ist festgelegt, durch die Ringe sozusagen auch verbunden. Wenn da jetzt jemand kommt und eine Information, einen Block, eine Seite in dem Notizbuch austauscht, dann muss er diese Ringe lösen und die sind dann sozusagen kryptografisch aufgelöst. Die können so auch nicht mehr mit der veränderten Information zueinander geführt werden. Und dadurch kommt auch diese Aussage, dass die Blockchain fälschungssicher ist. Ne?
Und was steht dann hinter dem Begriff Bitcoin?
Bitcoin ist einerseits die Blockchain, der Name der Blockchain von diesem spezifischen Projekt und gleichzeitig auch die Währung. Also der Token, mit dem man Informationen verbindet, den man auch kaufen kann, der auch einen Preis hat, der auf und nieder geht. Das ist sozusagen auch der Name Bitcoin. Also es ist in dem Fall, in dem Projekt ist Bitcoin gleichzeitig die Blockchain, als auch die Währung, sprich der Token.
Ein Begriff, der auch immer wieder fällt in diesem Zusammenhang, und wir kommen später noch genauer drauf, deswegen halte dich ganz kurz. Das Mining ist immer wieder etwas, das auftaucht in diesem Zusammenhang. Was ist das genau?
Das Mining ist der Vorgang, in dem man sozusagen diese Information auf den Block bringt und diesen Block dann sozusagen abschließt mit dem Code, öffentlich macht, mit den Ringen im Notizbuch verbindet. Das machen Miner, die machen das sozusagen mit dem Lösen von kryptografischen Aufgaben. Das ist dieses Proof-of-Work-Prinzip, das auch sehr energieintensiv ist, aber das bietet die höchstmögliche Sicherheit bei der ultimativen Dezentralität. Ja? Das heißt, ganz kurz gesagt, dieser Energieverbrauch ist jetzt kein Bug, sondern eigentlich ein Feature, indem man gesagt hat, diese Blockchain, Bitcoin soll komplett dezentral funktionieren. Dadurch muss ich einen Mechanismus schaffen, wie Miner mir diese Information richtig auf die Blockchain geben. Die müssen incentiviert werden dafür, die kriegen ja auch Bitcoins dafür, aber die müssen auch sozusagen einen Aufwand betreiben, dass sie das tun dürfen. Das ist ein Wettrennen, ein Lösen eines kryptografischen Rätsels und die haben natürlich das höchstmögliche Interesse, dass richtige Informationen raufgehen, weil wenn da eine falsche Information raufgeht, dann wird das sozusagen nicht vollendet und sie bekommen die Bitcoins nicht, haben aber den Energieaufwand.
Es wird langsam, lichtet sich der Nebel, auch bei mir. Und dennoch sind da noch zwei Begriffe, die ich vorab wissen muss von dir. Und zwar in meiner Recherche die ETFs und ETNs. Das sind noch zwei Begrifflichkeiten, die mir nicht klar sind.
Beide Begriffe kommen aus der Finanzbranche. Die gibt es schon. Die gibt es für andere Assetklassen. Und diese Begriffe, wir nennen das Derivativprodukte, das heißt ein Kapitalmarktprodukt, ein Wertpapier, das einen Wertverlauf von einem Asset abbildet. Und in dem Fall ist ein Bitcoin-ETF ein Kapitalmarktprodukt, das handelbar ist, auch an der Börse, deren einziger Hintergrund die Abbildung eines Bitcoin-Kurses ist. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht die Notwendigkeit, dass ich mir selbst Tokens in eine Wallet lege oder über eine Crypto-Exchange gehe, sondern ich kann mir über klassische Depotlösungen so ein Produkt in mein Wertpapierdepot legen. Das ist auch ein Wertpapier, das heißt, du hast die Kapitalertragssteuer und so weiter. Ja. Aber das bildet sozusagen die Kursentwicklung ab.
Also damit beantwortest du vielleicht schon meine nächste Frage. Also auch wenn wir uns jetzt sehr stark in der digitalen Welt bewegen, Kryptowährung kann auch echtes Geld sein bzw. werden für mich. Sprich, ich kann das Ganze austauschen und auf ein klassisches Konto dann geben.
Bei den Derivativprodukten ist das möglich. Ja? Wenn man sozusagen ein Wertpapierdepot hat im traditionellen Sinn, gibt es mittlerweile Anbieter, die so ein Produkt anbieten können. Ich sehe da perspektivisch auch, dass immer mehr Banken oder Finanzinstitute solche Produkte auflegen und dann kann ich es mir ganz normal in mein Depot legen und das sozusagen auch verwenden. Ist ein möglicher Zugang, wie man auch als Bank mit dieser Asset-Klasse interagieren kann, weil man dann selbst nicht die Notwendigkeit hat, dass man sich Bitcoin irgendwo in einem Wallet legt und darauf ein Produkt baut, sondern man kann sich da auch an Futures und so weiter orientieren.
Und wenn ich dich jetzt frage, ob Kryptowährungen per se was Gutes oder was Schlechtes ist, würdest du dich da überhaupt festlegen wollen?
Ganz eine Festlegung diesbezüglich ist wirklich schwer. Also auch wenn man mit, und ich rede sehr viel natürlich über dieses Thema, man trifft viele Leute, die sehr, sehr viele Leute, die das Thema extrem bewegt, extrem interessiert, ja, die auch schon reingehen und was probieren in dem Umfeld. Ja. Es gibt aber auch die komplette Ablehnung. Ja. Also wir reden zwar von einem digitalen Thema, aber in Wahrheit liegt hier die Antwort nicht bei 0 und 1, ja, sondern wahrscheinlich in der Mitte. It depends, sagen wir halt auch in unserem Umfeld da dazu. Bin ich ein risikoaffiner Investor, der sich für Kursentwicklungen interessiert, die nicht stark mit klassischen Wirtschaftsentwicklungen korrelieren, weil Bitcoin hat mit der Realwirtschaft nicht viel zu tun. Da geht es jetzt nicht darum, wo steht das Wirtschaftswachstum. Ja. Dann kann ich mir das sozusagen in einem breiten Portfolioansatz, wenn ich mir der Risiken und der Volatilität dieser Asset-Klasse bewusst bin, kann ich mir das beimengen. Ne? Alles auf das Pferd zu setzen, ist, glaube ich, nicht die richtige Wette.
Mhm. Mit Verlaub, du hast vorher gesagt, du bist selber nicht mehr der Jüngste. Das kann ich so jetzt nicht unterstreichen. Trotzdem bist du dem Thema sehr nahe. Mhm. Ist es generell etwas, wenn du so den Markt beobachtest rund um die Kryptowährungen, welche Rolle spielt da das Alter? Liege ich da falsch, wenn ich meine, das sind vermehrt die Jüngeren, die da reindrängen?
Es liegt sehr nahe, diese Analyse zu tätigen, dass es digital affine junge Leute sind. Das ist, trifft ja auch ein bisschen diesen Zeitgeist, dass man sehr, sehr rasch Entscheidungen treffen kann, dass es digital und ausschließlich digital eigentlich verfügbar ist und kaufbar, erwerbbar ist. Ja. Aber wir kennen auch Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum, aus Deutschland, wo eine Börse Stuttgart, auch ein sehr traditionelles Finanzinstitut, ja, keine Bank, aber eine Börse, ja, dementsprechend auch lizenziert und reguliert ist, die schon vor einiger Zeit ein mit der Bison-App eine Krypto Möglichkeit aufgetan haben und die haben uns erzählt, und das ist auch sozusagen öffentliche Information, dass die auch vermehrt Leute haben über 50, die sich für diese Asset-Klasse interessieren, die auch digital affin sind und das durchaus auch digital erwerben und dort auch ein Teil ihrer Veranlagungen sozusagen investiert haben. Die setzen halt auf einen voll regulierten Anbieter, der, wo dahinter halt auch die Traditionsmarke Börse Stuttgart zum Beispiel steht. Ne?
Ein kurzer Schlenker sei an dieser Stelle jetzt erlaubt. Man hört immer wieder auch, oder vermehrt vor allem, vom digitalen Euro. Was hat es denn damit auf sich? Und ist das auch eine Kryptowährung?
Der digitale Euro ist keine Kryptowährung. Ja? Der digitale Euro ist aber eine Währung, weil er von der EZB ausgegeben wird. Ja? Wir sehen das Phänomen von diesen Central Bank Digital Currencies, CBDCs, vermehrt aufkommen. Warum? Nach dem Entstehen von Bitcoin hat vor einiger Zeit Mark Zuckerberg von Facebook gesagt, er möchte eine Währung bauen, voll digital, eigentlich eine Währungsbasket. Und das war so richtig der Wake-up-Call für Zentralbanken, muss ich sagen, okay, wir scheinen da jetzt die Oberhand in dem Währungsthema zu verlieren. Bei Bitcoin haben sie es seit langem negiert. Mit Facebook und der Vielzahl an Usern, die ja Facebook hat, von Kunden, konnten sie es nicht mehr negieren und dadurch ist dann sozusagen eine Diskussion entstanden, die im digitalen Euro mündet. Der digitale Euro ist ja erst im Entstehen, dass der momentane technische Zuschnitt, der mir bekannt ist, ist, dass dieser digitale Euro nicht auf der Blockchain stattfinden wird. Ja, somit ist es im technischen Sinn nicht vergleichbar mit einer Kryptowährung.
Jetzt, wenn ich schon einen Experte vor mir habe, nutze ich die Chance. Den Kryptowährungen, den hängt ja auch schon ein bisschen was Verruchtes an. Wird oft ein bisschen ins kriminelle Milieu irgendwo geschoben. Auf der anderen Seite steht es auch, die Kryptowährungen für Transparenz und alles läuft sehr fair ab. Liege ich da richtig oder wie kannst du dir das erklären, diesen Ruf der Kryptowährungen?
Beide Aussagen sind richtig. Auch das ist wieder etwas. Da gibt es jetzt nicht 0 und 1, sondern beides ist richtig. Ich muss da ein bisschen ausholen. Bitcoin als erste dieser Blockchain-Währungen oder auf Kryptowährungen, die auf Blockchain basieren, ist 2008, 2009 entstanden. Ja. Man weiß nicht einmal genau, wer es gemacht hat. Es gibt diese Satoshi Nakamoto, aber das ist wahrscheinlich eine Kunstfigur, wahrscheinlich steht da eine Gruppe dahinter, die damals aufgrund dieser Finanzkrise, verursacht durch Banken in Amerika, Immobilienblase geplatzt, gesagt haben, wir möchten hier eine Gegenrolle einnehmen, eine technologische Währung, die keine Intermediäre benötigt, die als Zahlungsmittel funktioniert, wo man Peer-to-Peer, also ich mit dir direkt Transaktionen vornehmen kann, ohne dass das über ein Konto, ohne dass das über eine Bank geht. Das ist der Ursprung der Idee. Und das hat auch sozusagen Blockchain etabliert. Kryptographie gibt schon seit den 60er, 70er Jahren, aber diesen Sprung in die breite Masse hat Bitcoin ermöglicht. Und das wird wahrscheinlich auch in 100 Jahren noch das Vermächtnis von Bitcoin sein, dass sie Blockchain in die breite Masse gebracht haben. Ja. Natürlich, also reiner Bankensicht jetzt argumentierend, ja, und da spreche ich jetzt nicht nur für Raiffeisen, sondern für eine gesamte Branche, ja, ist diese Ansage, wir brauchen keine Banken für diese Technologie und ich kann es ermöglichen, dass Zahlungsströme von A nach B fließen. Nicht unbedingt das, was man gerne hört. Ja. Deswegen auch diese komplette Oppositionsstellung auch in der Vergangenheit von Banken. Ja. Weil was nämlich auch damit einhergeht, ist ja diese Wallet, auf der ich Bitcoins einlagern kann, ja, die kann ich mir for free runterladen im Internet zum Beispiel und kann das sozusagen Bitcoin dort einlagern und bin komplett anonym. Und diese Möglichkeit der Anonymität ist natürlich auch etwas, was Verbrecher für sich zunutze machen, um hier Geldwäsche zu betreiben. Weil ich kann jetzt hier eine anonyme Wallet haben und überweise die auf eine anonyme Wallet Bitcoins und niemand weiß, was der Gegenwert ist und wo das herkommt. Fluch oder Segen? Der Segen ist, die Bitcoins per se sind super transparent. Ich kann auf der Blockchain einsehen, da sind Tokens unterwegs von dieser Wallet anonym von Gernot zu dir, zu deiner anonymen Wallet. Und sobald es mit forensischen Diensten, und die sind sehr, sehr gut mittlerweile, möglich ist, dass sie den Gernot eingrenzen können, das ist in Gernot seine Wallet, dann sehen sie auch alle Bewegungen, die über diese Wallet geht. Nämlich auch in der Zukunft. Das heißt, forensische Möglichkeiten, die ich in der Zukunft habe, können mir in der Vergangenheit sozusagen Fälle aufklären. Und das ist ja auch das, was man in den Medien immer wieder mitbekommt, wenn sozusagen so Geldwäschefälle aufkommen auf der Blockchain. Die bleiben halt auf ewig auf der Blockchain sichtbar. Das heißt, in Wahrheit ist es nicht die optimale Wahl von Verbrechern, dass sie in diese Technologie gehen, weil es halt unveränderlich klar ist, wie die Geldflüsse stattgefunden haben. Und die Regulatorik, und jetzt komme ich zum Ende, setzt jetzt darauf, dass man diese Wallets sehr, 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 sehr rasch jetzt auch sozusagen personalisiert. Da gibt es eine eigene Regulierung dafür, die stark aus diesem Geldwäscheaspekt kommt. Das heißt, ich muss für den Betrieb einer Wallet, und da sind auch alle Crypto-Exchanges und Anbieter, wie zum Beispiel Bitpanda, verpflichtet dazu, man muss mich für den Betrieb einer Wallet, muss man mich komplett überprüfen, wie bei einem Bankgeschäft. Ne? KYC sagen wir dazu, ja? Know Your Customer. Und sobald das ermöglicht ist, bin ich da auch super transparent. Ne? Dann ist eigentlich dem perspektivisch diesem Riegel vor, dem ein Riegel vorgeschoben, dass man anonym hier Bitcoins herumhandeln kann, weil die Wallet per se ist ja dann mit der Person Gernot Brettenthaler sozusagen verbunden.
Also langer Rede, kurzer Sinn. Vermutest du, dass das künftig stärker reguliert wird und besser nachvollzogen werden kann, wer da welche Geschäfte gemacht hat?
Ja, es wird in Zukunft saubere Bitcoins geben, wo man den Track Record nachverfolgen kann. Die kann man dann auch sozusagen auch als Bank sozusagen perspektivisch dann auch handeln. Da kommen jetzt sehr viele Regularien. Neben dieser Travel Rule, die ich schon erwähnt habe, kommt jetzt dann auch die MiCA, also eine Vielzahl von Regulierungen. Regulierungen sind immer gut für Banken, weil sie einen Rahmen schaffen, innerhalb dessen man auch agieren kann. Und die werden sich sozusagen die werden ermöglichen, dass es hier saubere Lösungen gibt, perspektivisch. Und die nicht sauberen Lösungen werden sukzessive kleiner bzw. ausgemerzt werden.
Ja. Wenn wir gerade von sauberen Investments sprechen, sind wir ja schon bei den grünen Investments. Also die werden auch immer interessanter. Und wir haben vorher schon drüber gesprochen, über das Mining. Da wird da sehr viel an Energie verbraten, kann man so sagen. Also wie nachhaltig ist das Arbeiten dann mit Kryptowährungen?
Das muss man sich vom Blockchain-Projekt zu Blockchain-Projekt spezifisch anschauen. Also Bitcoin als größte hat eben dieses Feature, dass sie Proof of Work verwenden und dadurch energieintensiv arbeiten. Das ist dem geschuldet, dass es das sicherste und dezentralste Variante ist, um so etwas zu tun. Dort, wo man sozusagen Abstriche in der vermeintlichen Sicherheit macht, indem man zum Beispiel zentralere Spieler dieses Mining, diese Validierungsschritte durchführen lässt, ja, kann man vom Proof of Work reden und das ist überhaupt nicht energieintensiv. Ethereum hat vor 2,5 Jahren diesen Schritt gemacht, von Proof of Work auf Proof of Stake und konnten den Energieverbrauch um 98% senken. Also die sind jetzt unauffällig, auch im Vergleich zu dem, was wir normal so mit Datenzentren, Rechenzentren an Energieverbrauch haben.
Welche Möglichkeit haben Banken oder jetzt gerade die Raiffeisenbanken im Speziellen dann überhaupt die Kryptowährungen in ihre Dienstleistungsangebote zu integrieren?
Ja, also perspektivisch, diese MiCA-Regulierung kommt ja erst ab 01.01.2025, glaube ich, dass Banken sich vermehrt dieser Asset-Klasse widmen werden. Ja. Wir haben schon auch die Erkenntnis bei uns bei Raiffeisen gewonnen, dass sich erstens Kunden dafür interessieren und wir wollen ja immer sozusagen eine relevante Rolle als Finanzpartner für unsere Kunden sein. Das heißt, wir müssen eine Antwort entwickeln in dieser Sicht. Ja. Und wir verstehen auch, dass Kryptowährungen gekommen sind, um zu bleiben. Ja. Also das ist nicht ein Phänomen, dass wir von Raiffeisen-Seite her sagen, okay, jetzt nächstes Jahr mit dem nächsten Kryptowinter wird's sozusagen der Hype vorbeigehen und der Wert wird auf Null sinken. Wo sich der Wert genau hin entwickelt und wie sich das entwickelt, kann ich nicht sagen. Ja. Aber wir werden Möglichkeiten uns überlegen, sind da auch schon in Diskussion innerhalb von Raiffeisen, wie man es dem Kunden ermöglicht. Eine Möglichkeit, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, sind sogenannte Derivativprodukte, wo man klassische Kapitalmarktprodukte für Wertpapierdepotkunden ermöglicht, erwerbbar macht, die zur Gänze Bitcoin und andere Kryptowährungen abbilden oder diese Kryptowährungen beimengen zu einem breiten Portfolio. Man nimmt zum Beispiel einen Fonds, wo ein gewisser Prozentsatz dann in Kryptowährungen anlegt. Oder man ermöglicht dem Kunden den direkten Kauf von Kryptowährungen in digitaler Version. Bei zweiteren sehe ich das Thema, so wie die Regulierung sich momentan entwickelt hat, und das wird jetzt sicher die nächsten 5-6 Jahre jedenfalls so sein, ja, dass man Kryptowährungen nicht in der Filiale beim Berater sozusagen erwerben kann, sondern dass es ein Selbstentscheiderprodukt in einem digitalen Spektrum ist, dass es möglicherweise auch irgendwann bei Raiffeisen geben wird.
Also ich frage dich jetzt nicht, sollte man Kryptowährungen anlegen, das frage ich nicht, sondern wer würde sich dann dafür eignen und wem würdest du eher davon abraten?
Ich würde es dem Kunden zur Überlegung geben, die schon sehr gute Kapitalmarkterfahrungen haben, die in Aktien investiert sind, die mit der Volatilität von Kursentwicklungen umgehen können, die nicht die Nerven wegschmeißen, wenn einmal ein Kurs absackt, die eine langfristige Investitionsperspektive haben, die auch einen guten Blick auf ihr Portfolio haben und da sozusagen sich breit aufstellen möchten. Für die ist das sicher eine interessante Asset-Klasse, die man sich anschauen kann. Ja. Für jemanden, der auf Sicherheit bedacht ist, ja, der sehr stark auf traditionelle Veranlagungsformen kommt, der auch sozusagen seine Investitionsschritte mit dem Bankbeamten, Bankkollegen in der Filiale besprechen möchte, würde ich eher sagen, ist es vielleicht nicht das Optimale.
Ja. Du hast schon die Volatilität angesprochen. Mit welchen Risiken muss man da umgehen oder an was sollte man da denken, wenn man in dieses Geschäft einsteigt?
man braucht sich nur die Kursentwicklung der letzten Jahre anschauen. Ne? Wir haben jetzt vor circa einem Jahr einen Kurs bei Bitcoin circa um 20.000 US-Dollar gehabt. Ne? Im Tiefpunkt, glaube ich, war es da 16.000 US-Dollar, also irgendwann Anfang letzten Jahres. Mittlerweile redet man von Kursentwicklungen, die bei 70.000 US-Dollar plus drauf sind. Ich glaube, heute sind wir knapp drunter. Ja? Also da hat man schon eine breite Spanne, wo die Dinge hin und her gehen können. Ja? Und es gibt natürlich die Enthusiasten, die einen Bitcoin-Kurs jenseits der 100.000 Dollar-Grenze sehen. Und es gibt aber genauso die Cassandras, die sagen, Bitcoin wird auf null absacken und wird im Nimbus verschwinden. Zweiteres halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ob ersteres eintritt jemals und wenn ja, wie nachhaltig diese Entwicklung ist oder ob sie nicht dann zwei, drei Tage später wieder in eine andere Richtung geht, ist kein Fesseltlesen, da kann und will ich mich nicht beteiligen. Es ist do your own research, überleg dir deinen Einstiegspunkt, überleg dir, was du mit dem Geld machen kannst, wie es in deine Gesamtstrategie passt und dann kann man sich das überlegen, hier zu investieren. Die Partnerwahl ist wichtig. Durch die Regulierung, die jetzt kommt, wird das auch sozusagen einfacher aus Kundensicht, weil man ja sozusagen seinem Partner vertrauen muss, dass er die Verwahrung für dich übernimmt. Es gibt auch die Möglichkeit für sehr, sehr technikaffine Leute, dass sie sich diese Bitcoins selber auf einen Cold Wallet, heißt das, also sozusagen auf einen USB-Stick runterladen. Aber damit gehen ja auch die ganzen Geschichten einher, die man erkennt aus Medien, dass Leute USB-Sticks verlieren, dass USB-Sticks nicht mehr funktionieren und wenn man diesen Zugang zu diesen Private Keys, zu diesen Tokens verliert, dann hat man sozusagen das Geld verloren. Da gibt es kein Sicherheitsnetz wie bei einem traditionellen Produkt, dass dein Bankberater immer weiß, wie dein Vermögen aussieht. Das gibt's da nicht. Da ist man auf sich alleine gestellt, wenn man diesen Weg der Eigenverwahrung nimmt. Und das ist etwas, das muss man auch verstehen.
Du hast vorher gerade auch den Wertverlauf angesprochen vom Bitcoin. Wäre da denkbar, dass das irgendwie auch einmal den Stellenwert hat von Gold heutzutage?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ja, dazu gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Was jedenfalls, und da wäre ich stark unterstützt von unseren Ökonomen von Raiffeisen Research, ja, die haben sich angeschaut, die Korrelation von Kryptowährungen, exemplarisch Bitcoin, zu traditionellen Marktentwicklungen, also Aktienkursen, Aktienindizes. Das ist eine sehr gute Korrelation, weil sie nicht vorhanden ist. Ja, das heißt, ich kann mir dadurch breit aufstellen und wenn das gut geht, kann das andere auch gut gehen, aber es kann auch eines der beiden nicht so gut gehen und das andere trotzdem gut gehen. Ja. Eine ähnliche Konstellation hat man auch bei Gold. Ja. Was wir aber aus den Beobachtungen der letzten 4-5 Jahre sehen, ist es eher so, dass Kryptowährungen tendenziell dann noch ein bisschen mit Technologieaktien mitgehen. Also das heißt, wenn gerade auch viel im Internet-Business passiert, könnte das einen positiven Effekt haben. Und du hörst schon diesen Konjunktiv, wir sind da noch nicht am Ende angelangt. Das heißt, also richtig interpretieren, einordnen kann man es noch nicht. Das ist eine interessante Asset-Klasse, weil sie halt diametral anders steht. Ich sage, für ein ausgewogenes Portfolio als reiner Privatperson kann man sich sehr sicher aufstellen mit Gold und auch einen Anteil in Gold geben, aber man wird nicht alles in Gold geben. Man sollte sich traditionelle Produkte wie Fonds und so weiter anschauen und wenn man dann möchte und sozusagen ein bisschen auch dieses Sentiment mitnehmen möchte, dass es eine digitale Zukunft gibt, an der wir alle gemeinsam arbeiten, dann ist vielleicht eine Kryptowährung auch etwas, was durchaus einen Sinn macht, in diesem Portfolio reinzugeben.
Herr Gernot, bevor wir in die Zielgerade einbiegen und die letzten Fragen dann stellen, welche Entwicklungen im Bereich der Kryptowährungen siehst du jetzt als besonders spannend an, jetzt im Moment, aber vielleicht auch in den kommenden Monaten?
Also wir sehen unterschiedlichste Projekte, die da entstehen, die sich da entfalten, haben aber in Vergangenheit auch Projekte gesehen, die super vielversprechend waren zu Beginn, die sich dann nicht durchgesetzt haben. Blockchain ist dezentral, das heißt, es ist per se ein Team-Event. Einer allein wird das Ruder nicht herumreißen können, da müssen sich ein ganzes Ökosystem neu ausrichten. Ja. Aber diese Technologie ist dermaßen vielversprechend, dass wir in Perspektive sehr viele Dinge sehen können, wo eine Blockchain verwendet wird, vielleicht auch gar nicht offensichtlich für aus Privatkundensicht, also aus Endkundensicht, und aber Dinge dann einfacher, schneller, vielleicht auch günstiger funktionieren. Und das ist das sozusagen von dieser Idee getrieben, versuchen wir die richtigen Hebel anzusetzen, dass wir als Raiffeisen hier mithelfen können, auch unseren Kunden, Kommerzkunden, institutionellen Kunden behilflich sein können, dass man da ein Ökosystem, diese Transformation mit begleitet. Ja.
Dann am Ende machen wir 4 Fragen und wenn es möglich ist, machen wir 4 kurze Antworten,
gerne,
damit wir wirklich es noch auf den Punkt bringen zum Schluss. Kryptowährungen, haben die Zukunft?
Sie hatten eine Vergangenheit bisher, sie sind nicht weggegangen, deswegen bin ich felsenfest davon überzeugt, dass sie eine Zukunft haben.
Anlegen in Krypto, ist das eine Strategie oder ist es doch Zocken?
Es ist aus meiner Sicht, wenn man es richtig macht und sich der Risiken und der Volatilität bewusst ist und wenn man das im Kontext von einem breit gefächerten Portfolioansatz macht, die richtigen Partner auswählt, mehr Strategie als Zockerei.
Von vorhin jetzt noch einmal auf den Punkt gebracht, ist Bitcoin das neue Gold?
Es hat Eigenschaften von einem digitalen Gold. Man muss sich es halt auch in dem Kontext anschauen, dass es volatil und risikoreich ist.
Und dann noch zum Schluss Regionalbank und Krypto. Passt das zusammen?
Wir arbeiten innerhalb von Raiffeisen sehr intensiv in unseren Diskussionen, dass das irgendwann einmal möglich wird. Ja.
Vielen Dank, Gernot Brettenthaler, der Experte in Sachen Kryptowährungen von der RBI. Danke fürs Kommen heute ins Studio.
Danke.
Und das war die heutige Ausgabe von Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken. Danke fürs Einschalten, fürs Reinhören und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Raiffeisen Live, der Podcast der Vorarlberger Raiffeisenbanken.